Happy Saturday, zweiter Samstag im neuen Jahr und neuer Rhythmus für Spaceways. Wir sind endlich wieder da. Es fühlt sich ganz gut an eigentlich, so ein bisschen Wochenendstimmung und irgendwie mit dem Samstag dann eine neue Spaceways-Folge, ist ganz gut, ne?
Auf jeden Fall. Hallo Patrick, schön, dass wir uns wieder sehen. Und wirklich, also Spacewaves samstags, das ist doch der perfekte Start ins Wochenende.
Ich finde es auch ganz gut. Wir nehmen jetzt tatsächlich am Freitag auf, also kurz vor dem Samstag. Das heißt, wir haben auch wirklich so ein bisschen Wochenend-Feeling schon. Und das fühlt sich ganz gut an, finde ich auch. Und ich finde 2 Wochen auch nach wie vor einen ganz guten Rhythmus, muss ich sagen.
Ja, mag ich auch.
Yes. Ja, wollen wir direkt ins Thema der Woche starten? Oder gibt es noch sonst irgendwas zu klären, zu berichten?
Teleskope sind unser Thema, haben wir gesagt.
Teleskope.
Ne?
Genau, ja, wir wollten über das James Webb Space Telescope sprechen oder JWST, wie es auch so gern genannt wird. Hast du es dir mal angeguckt, das Ding? Ich hatte letzte Woche grob mal beschrieben, wie das Teil aussieht. Hast du dir mal ein paar Bilder oder Videos angeschaut?
Das ist Wahnsinn, ja. Ich habe mir Bilder und Videos angeschaut, auch vom Aufbau, als das also entwickelt wurde und so weiter. Das ist Wahnsinn, was für Dimensionen dieses Teleskop hat, ne?
Total pervers. Also ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen, was da auch irgendwie alles an Technik drinsteckt und wie groß dann dieses Ding ist, wenn man daneben stehen würde. Wir wollen es versuchen, jetzt so ein bisschen in der Folge zu beschreiben. Also ich glaube, einmal, wo wir gerade stehen in der ganzen Mission, wir haben ja schon gesagt, dass es jetzt vor kurzem losging, dann endlich, aber das Teil ist auf jeden Fall noch nicht einsatzbereit, also es ist ein bisschen längere Mission, bis das Ganze dann an dem Punkt ist, wo es die Erde umkreisen soll, bis das komplett ausgeklappt ist und bis es dann wirklich einsatzbereit ist. Also ich glaube, darüber wollen wir kurz sprechen, dann, was das Ding so kann, ne? Und dann, was die Ziele sind, würde ich sagen. So ganz grob, also wie wird es jetzt eingesetzt werden in den nächsten Jahren? Das wären so die Themen, die ich irgendwie mir grob überlegt habe. Und da müssen wir uns so ein bisschen durchschlagen, wie immer.
Das kriegen wir doch aber immer gut hin. Ja,
wie immer.
Einen schönen Plan. Vielleicht können wir anfangs ja auch mal drüber quatschen, warum es überhaupt wichtig ist oder sinnvoll ist mit diesen Teleskopen, was die wirklich eigentlich bringen und wie wir auf der Erde hiervon profitieren.
Hast du da was zu rausgesucht, oder?
Ja, im Grunde genommen, also ich muss sagen, als du das Thema letzte Woche vorgeschlagen hast, mir war gar nicht bewusst zum Beispiel, dass das wirklich im Weltall ist, dieses Teleskop, und was das überhaupt kann und was das mit uns macht. Und im Grunde genommen ist es ja nur so, dass es gab ja vor dem JWST, gab es das Hubble-Teleskop, gibt es ja schon länger, das auch im Weltall ist. Und jetzt ist eben dieses James-Webb-Teleskop, das ist ja eine maximale Performance-Steigerung, sage ich mal. Und das wurde jetzt gelauncht. Und im Grunde genommen haben wir auf der Erde damit die Möglichkeit, eben das Universum zu erforschen. Also wenn man es mal ganz salopp sagen möchte. Also wie zum Beispiel Sterne entstehen, man kann zurückgehen, also quasi fast bis zum Urknall schauen, wie das Universum eben zusammengesetzt ist und so weiter. Und das ist eigentlich ganz lustig, ne? Also das James-Webb-Teleskop jetzt, das ist 1,5 Millionen Kilometer entfernt von der Erde. Also das ist der Endpunkt, wo das Teleskop nachher sein soll. Das ist an diesem LP, also Lagrange-Punkt 2 ist es, ne?
Genau, ja, Lagrange-Punkt 2. LG2, genau. Auch genannt.
Genau,
unter Fachmännern wie uns LG2.
Natürlich. Genau. Also es gibt 5 Lagrange-Punkte, die man so benennt. Und Lagrange-Punkte sind Punkte im Universum, wo sich quasi alle Kräfte ausgleichen.
Ja.
Also man kann ja nicht einfach, also es gibt ja gewisse Anziehungskräfte und so weiter. Und an diesem Lagrange-Punkt ist es eben so die Gegebenheiten, dass so ein Teleskop mehr oder weniger an derselben Stelle bleiben kann. Wobei auch das JWST zum Beispiel jetzt, das hat ja tatsächlich Treibstoff drin, dass das seine Umlaufbahn quasi immer mal wieder anpassen kann. Das fand ich auch super interessant.
Ja, fand ich auch. Und auch genau dieses Thema beim LG2, dass das halt einer der wenigen Punkte ist, wo ein Objekt dauerhaft an einem fixen Abstand zur Erde bleiben kann.
Genau.
Und das ist, glaube ich, in dem Fall jetzt relativ wichtig sogar. Müssen wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Das liegt, glaube ich, an der Hitze. Also das hat halt bestimmte Geräte, Auch einen sogenannten Miri, können wir später noch drüber sprechen, der auch auf eine bestimmte Art und Weise gekühlt wird. Und dazu kommt aber das Thema mit der Sonneneinstrahlung und der Hitze von der Sonne. Deswegen hat das auch dieses große Schutzschild von unten, wenn du mal die Bilder angeschaut hast, um eben vor der Hitze von der Sonne zu schützen. Und ich glaube, deswegen unter anderem ist es auch wichtig, dass es halt in einem bestimmten Abstand zur Erde bleibt, um eben diese Temperatur auch halten zu können. Wahrscheinlich gibt es wahrscheinlich noch mehr Gründe, aber das ist zumindest einer der Gründe.
Genau, dieses Segel, was du jetzt gerade angesprochen hast, das ist Wahnsinn, ne? Das hat die Größe von ungefähr von einem Tennisplatz. Mhm. Also das ist quasi so ein Schutzschild, weil man muss sich natürlich bewusst werden, dass wenn dieses Teleskop im Weltall ist, so wie jetzt aktuell, gibt es natürlich einmal die Seite, die der Sonne zugewandt ist. Und da beträgt die Temperatur aktuell 80 Grad Celsius. Mhm. Und auf der anderen Seite aber, also auf der Nicht-Sonnenseite, ist die Temperatur bei minus 233 Grad Celsius. Mhm. Also es ist natürlich ein enormer Unterschied. Und die Geräte, die in diesem Teleskop verbaut sind, die müssen natürlich abgekühlt werden. Also die können nicht bei 80 Grad quasi, oder es wäre nicht gut, wenn die denn dauerhaft ausgeliefert werden. Und deswegen gibt es dieses riesengroße Sonnensegel, sage ich jetzt einfach mal, dass das Teleskop vor dieser Sonneneinstrahlung schützt.
Genau, ja. Und also ich meine, man kriegt das dann irgendwie so am Rande mit oder man hat es irgendwie mitbekommen, dass das Ding jetzt hochgeschossen wird und vielleicht vorher auch mal ab und zu davon gehört. Aber das ist schon krass, was das auch für eine langwierige Entwicklungszeit ist, ne? Also das Hubble war jetzt, glaube ich, 27 Jahre oder so im Einsatz. Und das James Webb Teleskop wird jetzt auch schon seit Jahrzehnten mehr oder weniger entwickelt. Also ich glaube, 2002 wurde es tatsächlich auch erst umgenannt zum James Webb Space Telescope. Also das war der damals verstorbene Leiter der Raum- und Luftfahrtbehörde von der NASA. Aber das heißt, zu dem Zeitpunkt war es auch schon in Entwicklung als Next Generation Space Telescope. Und ursprünglich mal 2011 der Launch geplant, dann wieder verschoben, 2014 nochmal verschoben und jetzt letztendlich dann am 25. Dezember losgeschickt worden. Also es ist schon krass, was da auch irgendwie dann für einen langen Entwicklungszeitraum drin steckt, ne?
Total. Ich habe Entwicklungskosten, habe ich irgendwie, lagen bei 10 Milliarden Euro jetzt im Endeffekt. Mhm. Und man muss sich aber auch so, dieses Teleskop hat eine Gesamtmasse beispielsweise von 6 Tonnen. Mhm. Also das ist Wahnsinn, ja. wenn man bedenkt, dass das kurz mal so ins Weltall dann geschossen wird mit einer Rakete, was übrigens, dieses Teleskop war zu groß, um das quasi in eine Rakete reinzubekommen und jetzt hat man halt so, ich weiß gar nicht, einen Faltmechanismus, sage ich mal, entwickelt, dass man dieses Teleskop eben zusammenfalten konnte, bis es dann im Weltall gelauncht wurde und jetzt klappt sich das nach und nach, klappt sich das aus. Dauert dann, glaube ich, bis zu 6 Monaten, bis das wirklich komplett funktionsfähig ist, ne?
Ja, genau. Also ich habe es dann auch nochmal rausgesucht. Also Start war am 25. Dezember. Start plus 30 Tage ist dann Ankunft im Zielorbit und Beginn Kommissionierung. Start plus 4 Monate, Beginn der Instrumenttestung. Start plus 6 Monate, Beginn der wissenschaftlichen Beobachtung. Das heißt, dauert jetzt erstmal noch ein halbes Jahr, bis man das Ding wirklich dann nutzen kann. Dann bis zu 5,5 Jahre. Danach diskutiert man dann oder schaut man dann, ob der Testzeitraum verlängert wird. Und Start plus 10,5 Jahre ist das eigentliche Ende, weil dann der Treibstoff ausgeht. Mhm. Jetzt war der Start aber wohl so effizient, dass man mehr Treibstoff übrig hat als eigentlich geplant. Das heißt, man erwartet jetzt, dass man sogar noch länger als diese 10,5 Jahre dann auch entsprechend nutzen kann. Aber es heißt jetzt erstmal ein halbes Jahr, bis das Ding überhaupt einsatzfähig ist, bis es irgendwie ausgeklappt ist und Testungen und so weiter. Und ich habe gesehen, es gibt irgendwie über 300 Single Points of Failure, also so kritische Punkte in dieser Mission, die schiefgehen können, die dann bedeuten würden, dass das Ding halt nicht genutzt werden kann. Das ist schon extrem krass irgendwie, ne?
Wahnsinn, ja. Aber ich glaube, bisher ist alles echt gut gelaufen, ne?
Ja, ist auch mein... Wird mir auch so gesagt von der NASA, ja.
Das ist gut.
Genau, aber sag ruhig.
Was ich noch ganz interessant fand, war, dass ich da als Forscher weltweit quasi, können sich auf, jetzt ich sag mal, Plätze auf diesem Teleskop quasi bewerben.
Fand ich auch cool.
Und das heißt, wenn du jetzt in einer Forschungseinrichtung arbeiten würdest, hättest du einen Antrag schreiben können oder kannst du wahrscheinlich immer noch einen Antrag schreiben, dass du, weiß ich nicht, 4 Wochen Beobachtungszeit Raum haben möchtest auf dem Teleskop und kannst dann, je nachdem, was für ein Forschungsprojekt du hast, beziehungsweise was du erforschen möchtest, kannst du dieses Teleskop dann benutzen dafür. Also fand ich interessant, wie sowas abläuft und dass das quasi jetzt nicht eine Zielmission ist, die man mit dem Teleskop verfolgt, sondern dass wirklich so vielseitig ist, dass sich da Forscher weltweit drauf bewerben können, dass die eben Zeit auf diesem Teleskop verbringen können.
Fand ich auch cool. Und ich meine, man hört ja immer viel von der NASA, aber das war jetzt tatsächlich auch eine Mission, wo die ESA, also die europäische Raumfahrtbehörde, auch extrem involviert war. Und ich weiß nicht mehr genau, 20% der Zeit oder 25% der Zeit dürfen dann, glaube ich, auch ESA oder europäische Forscher das Ding benutzen, was, glaube ich, auch ein relativ hoher Wert ist jetzt im Vergleich zu vergangenen Missionen.
Ja, genau.
So, ich verstanden habe. Ja. Und wir hatten ja, ich glaube, wir hatten letztes Mal auch darüber gesprochen, warum überhaupt das Teleskop im Weltraum. Eigentlich ist der Hauptgrund keine Atmosphäre, ne? Also unsere Atmosphäre, über die wir auch schon so viel gesprochen haben, wir hatten, glaube ich, sogar eine Folge zum Thema Atmosphären. Die ist auch der Grund, warum wir eben nicht einfach von der Erde aus beobachten können oder zumindest nicht alles. Zum Beispiel eben das Infrarot oder die Infrarotstrahlung, um die es halt so stark geht. Bei dem Teleskop kommen wir gleich noch zu. Vor allem die wird halt von unserer Atmosphäre blockiert, was sehr gut ist, weil es uns schützt, aber was halt die Beobachtung dann schwieriger oder unmöglich macht, ne?
Ja, habe ich auch gelesen. Fand ich super spannend, sich das nochmal vorzustellen. Ich habe dann auch so ein Schaubild dazu noch gesehen. Es ist ja, also wie du sagst, hatten wir schon mal drüber, ist uns auch allen klar, dass wir eine Atmosphäre um uns haben. Aber das ist ja wirklich wie so eine Glaskugel quasi, die um die Erde ist. Und natürlich, wenn wir hier auf der Erde dann mit einem Teleskop ins Universum schauen möchten, müssen wir durch diese Glaskugel, also Atmosphäre, durchgehen. Und das blockt eben, wie du eben gesagt hast, so Gammawellen, Infrarotstrahlen und so weiter, blockt das ab. Was uns auf der Erde schützt natürlich, aber dadurch können wir auf der Erde das Universum nicht so beobachten, um jetzt, also im aktuellen Standpunkt, wo das Teleskop ist, da ist quasi nichts. Also da ist natürlich nichts geschützt und man sieht alles.
Ja.
Fand ich auch super spannend, ja.
Fand ich auch gut. Ich hatte auch nochmal was gesehen generell zum Thema Infrarot und das hat auch wieder was mit der Relativitätstheorie zu tun. Also die besagt ja, wie wir alle wissen, besagt ja, dass die Abstände oder der Raum im Universum sich immer weiter ausdehnt, genau wie das Licht. Ne, das ist ja irgendwie ein Bestandteil der Relativitätstheorie. Und das heißt, wenn das Licht sich immer weiter ausdehnt und die Lichtwellen sich immer weiter ausdehnen, werden sie irgendwann zu Infrarotwellen im Lichtspektrum. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir Infrarot messen, weil umso weiter in der Vergangenheit bestimmte Objekte zurückliegen, ne, umso weiter entfernt, umso mehr Lichtjahre sie entfernt sind, umso mehr haben sich die Strahlen ausgedehnt und umso eher würde man die dann im Infrarotspektrum beobachten können als im normalen Lichtspektrum. Und deswegen theoretisch, wenn wir jetzt Infrarot aufnehmen können als Mensch, also wenn unsere Augen Infrarotlicht sehen könnten, dann würden wir noch viel mehr Sterne im Himmel sehen, weil halt viele, viele Sterne quasi nur noch im Infrarotspektrum zu sehen sind. Das fand ich auch nochmal total krass.
Crazy.
Wir sehen sowieso schon so viele Sterne im Himmel, aber es gibt halt nochmal viel, viel mehr, die halt einfach noch weiter zurückliegen oder weiter entfernt sind, mehr Lichtjahre entfernt sind und die wir halt nur noch im Infrarotspektrum wahrnehmen würden. Total krass.
Krass. Ich habe zwei Fragen, zwei wahrscheinlich richtige Anfängerfragen. Vielleicht kannst du mir die aber beantworten. Wir hatten es mal drüber, dass das Universum ist circa 14 Milliarden Jahre alt. Dann hast du in der letzten Folge gesagt, dass das JWST, also das James Webb Teleskop, bis zu 10 Milliarden Jahre quasi zurückblicken kann. Also du hast da gesagt, fast bis zum Urknall, hast du gemeint. Kannst du mir das mal erklären? Also ich check das wirklich nicht oder ich habe mich auch nicht informiert. Warum, also was hat das mit Zeit zu tun? Also mit 10 Milliarden Jahre zum Beispiel und wie weit wir zurückblicken können?
Ja, also das ist ja ein Teil der Relativitätstheorie. Ich glaube, ich kann es auch nicht perfekt erklären. Ich hätte aber Bock, dass wir uns irgendwann das Thema nochmal anschauen, weil das ist, glaube ich, extrem abgefahren. Also das hat ja damit zu tun, dass quasi ab dem Urknall das Universum sich immer weiter ausdehnt. Das heißt, wir sind im Prinzip in Lichtjahren immer weiter entfernt von diesem Urknall. Wir können ihn aber noch beobachten, eben nicht mehr als normales Licht, sondern dann halt über diese Infrarotwellen, die halt weiter zurückliegen und dadurch, dass die Wellen immer länger geworden sind, jetzt nur noch im Infrarotspektrum zu sehen sind. Das ist ja so ein bisschen der Gedanke.
Das heißt, wenn sich das Universum ausweitet, das weitet sich immer in eine Richtung aus. Also das kann ich mir jetzt
wie so ein Strahl... Bitte? Ich glaube in alle, wenn ich es richtig, richtig verordne.
Okay, dann müsstest du quasi, dann müssten ja 14 Milliarden Jahre, müsste ja dann quasi der Mittelpunkt sein. Also weißt du, ich verstehe dieses Verhältnis von Jahren zu zurückschauen nicht.
Lass uns das nochmal mitnehmen und einfach nochmal anschauen, das Thema, weil ich finde es auch extrem spannend. Aber grob ist das so das Verständnis. Ich hatte auch einen Vergleich gefunden, wenn du 65 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt wärst und da dieses Teleskop hinstellen würdest, dann könntest du die Erde beobachten und würdest halt Dinosaurier sehen.
Okay.
Ja, und das ist halt das Gleiche umgedreht, ne? Das heißt, weil das Licht so lange braucht, bis es bei dir angekommen ist, würdest du halt, bis es bei dir angekommen ist, einen Zeitpunkt sehen, der schon so lange zurückliegt. Ne? Und
verstehe,
hier ist es das gleiche Thema. Das heißt, diese Infrarotwellen oder diese Infrarotfrequenzen, die wir dann sehen, die kommen jetzt bei uns an, liegen aber dadurch halt schon so einen langen Zeitraum zurück. So habe ich es mir grob zusammengereimt. Weiß nicht,
okay, so würde ich es verstehen. Also so wird es Sinn ergeben, sage ich mal, im weitesten Sinne.
Ja.
Wahnsinn, müssen wir unbedingt mehr drüber erfahren, finde ich.
Ja, deswegen also das interessiert ist es ja mich auch jetzt mit bestimmten Sternen, die man am Himmel sieht oder so, die existieren halt teilweise gar nicht mehr, ne? Weil das Licht kommt halt jetzt bei uns an, aber das kann jetzt in Echtzeit sozusagen, sind die vielleicht dann gar nicht mehr existent.
Krass.
Ja. Also habe ich es grob verstanden. Aber ich glaube auch, das Thema, mit dem müssen wir uns nochmal so ein bisschen nähern, weil so dieses Raum-Zeit-Thema und so, das ist schon extrem spannend und ziemlich mind-blowing.
Hast du dir Bilder angeschaut, die es vom Hubble gibt, also von dem Hubble-Teleskop? Also was das Teleskop für Bilder gemacht hat. Das ist, ich habe mich da auf Insta, habe ich irgendwie so einen Kanal halt gefunden, wo die Bilder gepostet werden. Wow, also ich bin aus dem Staunen wirklich nicht mehr rausgekommen. Das ist so bunt und so wahnsinnig und so.
Ja.
Und dann, abgefahren. Also klar, werden die Bilder halt gepostet und darunter wird so ein bisschen beschrieben, was in dem Bild zu sehen ist. Also so zum Beispiel eine Supernova oder Entstehung von einem Stern und so weiter. Wahnsinn. Können wir euch mal in die Shownotes mit rein verlinken, in den Insta-Kanal, wo ihr mal ein bisschen reinschauen könnt.
Finde ich gut, ja. Genau, also nochmal kurz zurück zum Aufbau. Also das Ding hat halt dieses riesen Segel, was dann quasi vor der Sonneneinstrahlung oder der Hitze der Sonne schützen soll. Hat wahrscheinlich auch noch andere Funktionen, aber das ist so ein bisschen die Basis. Und da drauf steht eigentlich dieses Teleskop. Das sieht so ein bisschen aus, wie man auch ein Teleskop eigentlich kennt. Also es hat wie so eine riesen Glasfront und halt einen Empfänger, der dem gegenüber liegt sozusagen. Und diese riesen Glasfront besteht halt irgendwie aus 18 einzelnen Paneelen, die jeweils 1,30 Meter Durchmesser haben. Dadurch ermöglicht es halt aber eine extrem genaue Feinjustierung. Also die kann man irgendwie 1 zu mehrere 100.000 der Genauigkeit eines menschlichen Haares kann man die feinjustieren, diese Dinger. Und dementsprechend halt das ganze Teil kalibrieren, wenn es dann entsprechend am Punkt ist, am Einsatzpunkt ist. Und das ermöglicht halt auch das Ausklappen. Ne? Deswegen hat nicht ein großer Spiegel, sondern diese vielen kleinen Einzelteile. Und tatsächlich ist das Ding dann irgendwie 100 Mal so leistungsfähig wie das Hubble. Und trotzdem aber zumindest diese Glasfront deutlich leichter. Ne? Also wir haben halt einen riesen Fortschritt gemacht, was jetzt Technik angeht gegenüber Gewicht. Das ist schon auch ziemlich krass. Aber so sieht es im Prinzip aus. Also eigentlich, dieses Sonnensegel, da drauf der Spiegel und der Empfänger. Und das ist so das Ding. Ich hatte auch nochmal nach den Zielen geschaut, das ist ja gerade schon gesagt. Also einmal Suche nach Licht von den ersten Sternen und Galaxien unmittelbar nach dem Urknall. Das ist so einer der Hauptpunkte. Und Erforschung von allgemeinen Strukturen und die Entwicklung von Galaxien. Also auch da, wir können halt weit zurückschauen und kann halt gucken, wie sich so Galaxien entwickeln. Planetare Systeme sowie der Ursprung des Lebens und Untersuchung von Planeten, die der Erde sehr ähnlich sind. Also wir wollen uns halt andere Galaxien und andere Sternsysteme anschauen und die Planeten, die drumherum liegen, genauer untersuchen, was jetzt die Zusammensetzung der Atmosphäre und so angeht und gucken, ob es dann doch noch einige gibt, die der Erde sehr ähnlich sind. Das sind so die Hauptpunkte, die ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob das auch die waren, die du gefunden hast.
Ich habe gar nicht explizit danach geschaut, aber ich habe mir auch so ein YouTube-Video angeschaut, wo verschiedene Forscher eben interviewt wurden, die sich da eben Zeit auf dem Teleskop beantragt haben. Und die haben alle individuelle Ziele. Also, die, weiß nicht, manche sagen, sie wollen den und den Stern untersuchen oder das und das rausfinden. Und das fand ich halt mega spannend, weil es irgendwie halt so ein Gemeinschaftsding ist und jeder da mitarbeiten kann, beziehungsweise jeder davon profitieren kann. Ja. Von dem her, glaube ich, kann man da wirklich mega gespannt sein, was es da für Erkenntnisse draus gibt die nächsten Jahre und so allgemein, was für neue Insights wir über das Universum dadurch bekommen.
Ja, bin ich auch echt gespannt, wann dann so die ersten krassen Erkenntnisse irgendwie eintrudeln. Das wird, glaube ich,
wenn wir die ersten Aliens sehen endlich.
Spannend, genau. Space Waves. Also ich wette, es wird Space Waves Folge 147 sein.
Das war Alien-Szene?
Nee, ich glaube, da berichten wir so über das erste, so die erste Mega-Erkenntnis von dem James Webb. Oder meins kommt noch früher?
Ja, definier mal Mega-Erkenntnis. Was wäre denn eine Mega-Erkenntnis für dich? Ja,
Aliens wäre eine Mega-Erkenntnis.
Also Aliens, und dann hört es bei mir auf. Punkt.
Alles andere ist keine Mega-Erkenntnis, oder? Ich glaube, Aliens wäre eine Mega-Erkenntnis. Was wäre noch eine Mega-Erkenntnis? Ja, vielleicht irgendwie, dass man mehrere Planeten entdeckt hat, die genauso sind wie die Erde. Aber das geht ja in die gleiche Richtung, ne? Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja schon noch da, dass irgendwie Aliens da sind. Und vielleicht noch irgendwas mit der Relativitätstheorie. So, sorry, stimmt doch nicht. Oder so. Also Folge 147, stay tuned. Da wird's, werden die großen James Webb-Infos kommen.
Und bis dahin, das sind noch 130 Folgen bis dahin.
Ja, genau.
Haben wir das Universum im kleinsten Detail erklärt, Leute.
Genau. Da haben wir es gerade erklärt und dann kommt halt die krasse Erkenntnis. Dann können wir wieder von vorne anfangen.
Bam, super. Ja.
Scheiße. Neue Relativitätstheorie.
Mit Bandenwerbung in jedem Fußballstadion und so Space Race vertreten und dann.
So, ja, Leute,
wir haben jahrelang Schwachsinn verzapft.
genau, und ich hatte noch gesehen, dass es halt vier Haupttools so gibt auf dem Teleskop. Also einmal die sogenannte NIRCAM, also N-I-R-C-A-M, NIRCAM, NIRCAM. Und das ist eigentlich das Hauptbildaufnahmegerät sozusagen auf dem Teleskop, was halt im nahinfraroten Raum arbeitet. Und was genau dafür da ist, um halt das Licht von den ersten Sternen und Galaxien zu erkennen. Und ich hatte auch gesehen, dass das sowas wie sogenannte Chronographen hat. Und die sind dafür da, um quasi die helleren Lichtpunkte abzudecken, damit man das Umfeld besser sehen kann. Fand ich eigentlich ganz geil. Also wie wenn man irgendwo hinguckt und die Sonne blendet ein. Und man hält halt dann so die Hand in die Sonne und dann kann man alles drumherum besser sehen. So kann man sich das da auch vorstellen, dass man dann halt um diese Fixpunkte dann halt das, was drumherum liegt, deutlich besser erkennen kann. Fand ich eigentlich ganz cool. Diese NIRCAM kann aber wohl, also die kann halt erkennen, dass da Objekte sind und was das für Objekte sind. Die kann aber relativ schlecht sagen, wie die Masse, Temperatur und chemische Zusammensetzung von diesen Planeten ist. Und dafür gibt es dann das NIRSPEC. Also auch wieder NIR-Spec. Und das schaut halt relativ lange auf bestimmte Objekte, sodass es halt jede kleinste Infrarotwelle quasi aufnehmen kann. Und dadurch über dieses Spektrum und bestimmte Messpunkte in diesem Spektrum kann es halt sehr genau sagen, wie die Masse, Temperatur und chemische Zusammensetzung ist. Fand ich eigentlich auch ganz geil.
Okay.
Und damit das aber effizient abläuft, es ist wirklich nicht wirklich so, dass man dann 100 Stunden auf ein Objekt gucken muss, sondern es gibt so ein sogenanntes Micro-Shutter-System, wo so 250.000 Mini-Shutter drin sind, die dann halt mehrere Objekte irgendwie gleichzeitig beobachten können. Also total krass.
Wahnsinn.
Und darüber werden dann halt so diese Planeten klassifiziert und beobachtet. Genau, und dann gibt es quasi noch so einen Sensor zur feinen Aussteuerung, Fine Guidance Sensor, und dann dieses MIRI, was glaube ich für die ganz feinen Infrarotwellen ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Hoffe zumindest, dass es dafür da ist. Und das muss halt eine extreme Kälte haben, weil sonst würde das seine eigenen Strahlen auch mitmessen, sozusagen. Mhm. Und deswegen hat es so ein eigenes Kühlsystem, das nennt sich irgendwie Cryo-Cooler, also ein hochintelligentes Kühlsystem. Und aber auch genau deswegen brauchen wir halt dieses Sonnensegel, damit gerade dieser MIRI dann vor allem diese kalten Temperaturen auch halten kann. Also das ist so die Hauptzusammensetzung.
Wirklich eine technische Meisterleistung, das Ding, ne?
Total krass. Also ich glaube, man kann das gar nicht ganz wertschätzen, was da alles an Innovation und so drinsteckt. Ich glaube, das ist immer total, total pervers. Aber cool auf jeden Fall. Und auch wieder eigentlich ein relativ großes Ereignis jetzt so in unserer Zeit, ne? Man kriegt das gar nicht so ganz mit irgendwie, tragischerweise. Aber zumindest Hubble kennt ja, glaube ich, irgendwie jeder den Begriff. Und das Ding ist jetzt halt so, wird uns jetzt die nächsten mindestens mal 10,5 Jahre begleiten als wichtige Teleskop. Schon krass.
Ich finde aber, also zumindest, ich habe jetzt auch mit ein paar Leuten gequatscht, so die letzten Tage und so, und auch so ein bisschen, und irgendwie hat es jeder mal gehört, dass es da so ein Teleskop gibt und so weiter, aber jetzt bevor wir uns mit dem Thema zum Beispiel beschäftigt haben, habe ich, glaube ich, noch nie irgendwas vom Hubble gesehen. Also ich wusste natürlich, dass es da sowas gibt, das Hubble heißt, aber ich hatte keine Ahnung so, dass man sich da Bilder anschauen kann oder was für Erkenntnisse man daraus gewinnt und so weiter. Von dem her finde ich cool, dass wir hier auf Rettungsmission sind und die Leute endlich mal aufklären.
Ja, man nimmt das einfach so mit, ne? Man sieht halt hier und da mal ein Bild, aber ob das dann jetzt vom Hubble kommt oder von woanders ist, weiß man auch nicht so richtig. Ne? So wird es hier wahrscheinlich auch sein. Ne? Das wird ja dann, gibt dann einfach irgendwelche neuen Erkenntnisse. Ob dann so extrem präsent sein wird, dass das jetzt vom James Webb kommt, weiß man immer nicht, ne?
Ja, reden wir in Folge 147 nochmal drüber.
Ja, über die Aliens oder die neue Relativitätstheorie. Okay, sehr gut. Cool, sind wir gespannt, was da kommt. Haben wir schon was für nächste Folge eigentlich?
Du, wegen mir können wir gerne, ich habe dir vorgestern kurz dieses Don't Look Up heißt der Film, glaube ich. Mhm. Da geht es darum, dass ein Asteroid auf die Erde zurast. Ich habe mir den Film, ehrlich gesagt, zu 60% vielleicht angeschaut und habe dann ausgeschaltet, weil ich ihn unfassbar schlecht fand. Also
echt, ja?
Also überhaupt nicht mein Humor. Ist aber so, ich glaube, der meist gestreamteste Film auf Netflix im Dezember jetzt gewesen.
Ja, ist halt auch krass besetzt, ne?
Also. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, ich fand es überhaupt nicht lustig. Aber das Thema ist natürlich gut. Also, und bei uns war jetzt vor 3-4 Monaten oder so, kam ja auch die Meldung, dass auf die Erde quasi ein Asteroid zufliegt, ziemlich genau. Mhm. Wo man dann so überlegt hat, wie kann man den abwehren und so. Wegen mir können wir gerne mal über gerade Strategien zu Asteroidenabwehr und so sprechen und allgemein mal, warum das Thema überhaupt wichtig ist und wie viel Asteroiden wirklich gefährlich werden können und so weiter.
Okay, wir hatten es ja schon ein bisschen in einer der ersten Folgen, ne, das Thema, aber wir würden jetzt eher dann auf Abwehrmechanismen gehen oder wie? Oder einfach noch ein bisschen mehr?
Ja, wegen mir, ich dachte jetzt nur wegen der Aktualität, wegen dem Film, wir uns da auch mal mit beschäftigen.
Finde ich gut, und dann können wir vielleicht noch irgendwann, vielleicht die Folge danach, dann doch nochmal so das Thema Zeitreisen und so irgendwie aufnehmen. Unbedingt. Ich weiß, das haben wir auch schon mal probiert mit der Relativitätstheorie, aber vielleicht können wir es noch irgendwie ein bisschen griffiger hinkriegen.
Habe ich mega Bock drauf. Also ich glaube, da werden wir uns jetzt auch mal richtig reinfuchsen müssen und mal schauen, was da wirklich abgeht, aber habe ich richtig Bock drauf.
Geil, finde ich gut. Cool. Dann, Happy Saturday von meiner Seite. Bleibt Mensch. Zumindest solange wir noch keine Aliens entdeckt haben. Und das letzte Wort hat wie immer der wunderbare Ronny. Ciao, ciao.
Ja, auch von meiner Seite aus euch ein wundervolles Wochenende. Genießt es und macht es gut. Bis dann.